Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast, der Naturpodcast, Klammer auf mit Hund, Klammer zu. Ich bin Jenny und mir gegenüber in Bayern sitzt Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Jenny.
Was geht in Bayern?
Regen, ganz viel Regen seit Tagen.
Das ist doch gut, oder?
Ist eigentlich ganz. Ja, also ich freue mich schon darüber. Ist schon ein bisschen doll. Manchmal, aber eigentlich freue ich mich drüber. Ich mag ja Regen prinzipiell als Amphibienmensch. Deswegen ist schon okay. Nach der Dürre kann das mal auch gerne länger regnen. Den einen gefällt es, den einen nicht. Ist auch in der Tierwelt so.
Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, über 10 Grad und Regen ist auf jeden Fall Salamanderwetter.
Genau. Und das hätten wir jetzt durchgängig eigentlich. Hab's nur keinmal rausgeschafft.
Wegen Arbeit oder?
Ja, auch wegen Arbeit, wegen allem. Also ist gerade ein bisschen viel, aber gut. Wie immer.
Ja, sehr schön. Dann ist ja alles wie immer. Und nach reichlich Tonproblemen haben wir uns auch tatsächlich geschafft, hier zu treffen. Und also was wollen wir hier machen? Ich bin ja eigentlich Hundetrainerin und du bist hier so der echte Draußenbiologe.
Der echte Draußenbiologe.
Ja, also ich bin auch Biologin, so, aber bei mir ist es so, ich muss die Tiere erstmal aufschneiden, um sie zu erkennen. Und du erkennst sie auch so vom Habitus.
Meistens.
Und das ist so ganz grob der Unterschied. Und warum will ich das machen? Also ich bin eigentlich Hundetrainerin und ein großes Problem ist, dass die Menschen mit ihren Hunden draußen immer mit ihren Hunden beschäftigt sind, obwohl ja die Leute, wenn sie sich einen Hund holen, eigentlich sehr naturlieb sind und gerne draußen sind. Und dann schleichen sich die Probleme mit Hund ein und plötzlich spielt der Hund eine sehr, sehr große Rolle draußen. Und mit dem Podcast möchte ich eigentlich dazu beitragen, dass die Menschen, die mit ihren Hunden draußen sind, ihre Augen mal vom Hund abwenden und sich der Natur um sie herum zuwenden. Genau, aber damit das Sinn ergibt, geben wir hier Hilfestellung mit interessanten Dingen, die ihr gerade entdecken könnt. Denn wer nicht weiß, wonach er suchen sollte, fängt erst gar nicht an. Und dafür sind wir da. Wir haben zwei Themen vorbereitet. Also ich habe ein Thema vorbereitet, Niklas hat ein Thema vorbereitet.
Genau.
Und wer fängt an?
Du.
Schnick, schnack,
schnuck. Okay, schnick, schnack, schnuck. Ist okay.
Okay.
Schnick,
schnack.
Schnack. Schnuck.
Schnuck. Scheiße, ich sehe das Bild nicht. Was hast du?
Eine Schere hatte ich.
Warte mal, ich hole dich mal kurz. Das ist ja dumm. Okay, nochmal.
Schnick. Schnack.
Schnack.
Schnuck.
Schnuck.
Schere.
Meine Güte.
Schnick. Schnack.
Schnack.
Schnuck.
Schnuck.
Ja. Puff. Okay, ich fange an. Okay. Und zwar habe ich dein Lieblingsthema mitgebracht. Was fängt denn demnächst an? Oder auch hier fängt es schon gerade so langsam an. Was fängt denn jetzt langsam an zu blühen? Welche Landschaft?
Ach du Scheiße.
Dein Lieblingsthema.
Niklas,
mein Lieblingsthema. Ist ein Hundethema.
Alter, hast du etwa das Gleiche vorbereitet wie ich?
Nee, glaube ich nicht. Vielleicht, ich habe mir schon gedacht, vielleicht hast du das Ähnliches. Aber ich habe.
Hast du Kletten?
Nee.
Ah, okay, ich habe Kletten.
Nein. Nein, nein, nein. Es geht um die Blüte.
Ah, Taube.
Nein, nein, was wird man bald wieder ganz viel auf Instagram sehen?
Ja, die Grannen.
Nee, die Grannen sind ja schon, die ist ja ein alter Hut jetzt schon im August.
Ja, aber das ist das, was man halt total viel sieht, oder nicht?
Ja, aber schöne
Bilder.
Wie heißt
die denn?
Es geht um schöne Bilder.
Oh, die Heide. Alter.
Genau, es geht im weitesten Sinne um Heide. Und zwar, ich habe mir gedacht, manchmal ist es ja doch langweilig auf der Standard-Spaziergeh-Route draußen zu sein. Und ich dachte mir so, welchen Lebensraum kann ich vorstellen oder welche Bewohner eines Lebensraums kann ich vorstellen, die einfach zu beobachten sind, also für jeden quasi zu sehen und, ja, ich sag mal, verschwierige Schwierigkeitslevel haben.
Mhm.
Und
fleischfressende Pflanzen?
Nee, das ist mir zu speziell. Also, ich sag mal, Thema Heide ist ja auf Instagram immer ganz beliebt, wenn es um schöne pinke Bilder geht mit Hund, am liebsten in Aussie, in der Heide platziert.
Mhm.
Und da können wir auch noch, da kann die Jenny vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen zu. Da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Aber die Heide ist gerade so in Norddeutschland auf Sandböden und die sind meist ja, also Sand ist ja meist recht trocken und schön warm. Also es sind schön trocken, warme Lebensräume. Und was lebt da ganz häufig?
Hast du die, Erisos?
Oh, das ist ja noch spezieller. Nein, nein, also ich habe Tiere mitgebracht, die quasi wirklich jeder beobachten kann. Und es geht schlicht.
Aber ist Erisos nicht häufig?
Erisos ist eine super, super seltene Spinne, die auf nur ganz wenigen Standorten in Deutschland vorkommt. Aber ja, die lebt
deswegen
auch in Heiden.
Hast du uns auf den Berg geschickt.
Ja, genau. Also
Aber Erisos wollte ich auch noch mal machen. Irgendwann mal, weil ich die mega sweet finde und nicht gefunden habe, eventuell, weil sie sehr selten ist.
Ja, und ihr wart auch ein bisschen spät. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema?
Genau. Es geht schlicht und ergreifend um Grashüpfer.
Meine Güte, natürlich. Ganz viel gefangen gerade.
Genau, weil, also du sagst es gerade, als Kind hat man das schon, glaube ich, gemacht, wenn man viel in der Natur unterwegs war als Kind und so tierinteressiert. Grashüpfer fangen ist, finde ich, immer noch eine gute Beschäftigung. Also meine Freundin Tabea und ich machen das gerade auch ganz viel.
Für beruflich oder?
Nee, tatsächlich, um einfach zu gucken, was bei uns so ums Haus vorkommt. Und da kommen auch einige Arten zusammen. Und darum geht's eigentlich auch. Also in der Heide gibt's unfassbar viele Arten, die man beobachten kann. Ja, manche sind schwerer zu unterscheiden, manche sind einfach zu unterscheiden. Und ich dachte mir, ist ja eigentlich ganz nett, dass man vielleicht so ein paar Arten vorstellt und vor allen Dingen auch Tipps zur Beobachtung geben kann für Anfänger und für Faule. Ich denke mir, für Faule ist auch immer ganz wichtig. Ja, und für Fortgeschrittene, nun mal noch zum Protokoll, also es geht hier speziell für jeden Bedarf quasi soll was dabei sein und nicht nur für die Spezies. Kennst du vielleicht Grashüpfer, die so in der Heide leben?
Das weiß ich jetzt nicht speziell im Lebensraum. Aber das ist, ich zeig Niklas gerade meine letzte Beobachtung bei iNaturalist.
Ah.
Vielleicht können wir da auch mal drüber
sprechen. Da können wir demnächst drüber sprechen, weil das ist auch langsam Zeit. Das
siehst du?
Passt schön,
das ist von vor 2 Tagen.
Ja, also kurz für die Zuhörer.
Die gemeine Eichenschrecke.
Genau, Eichenschrecke, die fängt gerade auch richtig an loszulegen. Aber wie der Name schon sagt, wo lebt die wahrscheinlich eher?
Ja, es war in der Eifel, ne?
Ja, also. Vor allen Dingen, auf was lebt die denn so?
Eichen?
Ja, genau. Also die ist an Eichen.
Wir waren in der Eifel, ne? So, da ist halt viel Wald.
Genau. Aber wir wollen ja in der Heide gucken. Und ja, in der Heide gibt es häufige Arten, seltenere Arten, große Arten, kleine Arten. Eine der Arten, die so stereotypisch für trocken und Lebensräume ist und eben auch für Heiden ist, wer hätte es gedacht, der Heidegrashüpfer.
Das kann ich mir merken.
Das kann man sich gut merken.
Das ist immer wichtig.
Nicht zu verwechseln mit der Heideschrecke. Also der Heidegrashüpfer ist wirklich ein Grashüpfer, der ja so typisch wie so ein Grashüpfer ist, klein und hupferig. Und dann gibt es so noch die sogenannte Heideschrecke, die deutlich größer ist. Es gibt alles Mögliche an verschiedenen Farben, Formen und Größen bei diesen Hüpferlingen, wenn ich es jetzt mal, bei Heuschrecken. Denn ganz grob werden die unterteilt in Langfühlerschrecken und Kurzfühlerschrecken. Die Langfühlerschrecken würde man jetzt als Laie wahrscheinlich eher so zu den Grillen zuordnen. Jeder Biologe wird mich jetzt erschlagen. Aber ja, im Endeffekt kann man es so grob einteilen. Die Kurzfühlerschrecken sind die kleinen Grashüpfer. Die Langfühlerschrecken sind so die Grillen, Heupferde, also alles, was wirklich auch ein bisschen größer ist häufig, das sind meistens Langfühlerschrecken. Die Kurzfühlerschrecken sind meistens relativ klein und sind so die klassischen Grashüpfer, wie man sie so kennt. Und davon kann man eben ja verschiedene Arten in der Heide beobachten. Wie macht man das? Eigentlich geht das meistens ganz gut vom Weg aus, wenn man einfach nur mit der Hose die Heide zum Beispiel oder andere Pflanzen streift, dann hüpfen die meistens schon weg. Und dann kann man natürlich mal hingehen, entweder ein Foto machen oder das Tier kurz fangen. Aber bitte vorsichtig sein, weil die verletzt man doch relativ leicht und die verlieren auch gerne mal ein Bein und so. Und das soll natürlich nicht sein. Deswegen immer schön vorsichtig sein. Und genau, wie finde ich dann raus, was da so vor mir ist. Wie macht man das als Biologe, Jenny? Oder Biologin?
Mit so einem blöden Bestimmungsschlüssel.
Genau.
Ja, machen wir aber hier nicht, ne?
Genau,
wir
das
wollen
machen,
niemanden verschrecken.
Genau, wir wollen niemanden verschrecken. haha, schrecken. Genau. Deswegen gibt es für ganz Faule mittlerweile echt tolle Apps, um einfach zu wissen, was so vor einem ist. Eine der besten Apps, die ich empfehlen kann persönlich, ist Ops Identify. Gibt es für Android und Apple. Funktioniert super, muss man sagen. Wobei die auch manchmal nicht ganz richtig liegt. Aber so prinzipiell macht die das schon ganz gut. Und gerade für den Laien, der einfach nur mal gucken will, was habe ich da so vor mir, was ist das und was kann das vielleicht, ist das super. Weil es bestimmt nicht, also diese App bestimmt nicht nur die Schrecken, sondern man kann sich da auch ein bisschen was zu durchlesen. Wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, für dann schon ein bisschen nerdiger Ambitionierte, da gibt es eine schöne App von orthoptera.ch, also aus der Schweiz. Die
immer die Schweizer, ne?
Ja, die haben echt gute ist Apps, so. Muss man sagen.
Wie heißt die nochmal? Sag mal, ich
google. Orthoptera. Also
mit
wie,
H, ne?
Genau. Wie quasi die Schrecken allgemein CH. Heißen.
Ach, guck mal.
Genau. Und da kann man ein bisschen tiefer in das Thema, da kann man sich erstmal die Arten genauer angucken. Da kann man vor allen Dingen auch die Tonaufnahmen sich anhören, wie diese Tiere zirpen. Also sowohl die Langfühlerschrecken als auch die Kurzfühlerschrecken, die zirpen. Und daran kann man ganz häufig auch die Art bestimmen. Und teilweise ist das Zirpen sogar wichtiger, um die Art zu bestimmen, als sich das Tier so von außen anzugucken. Wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen will, kann ich diese App empfehlen. Kleine Tipps, wie man so da einsteigen kann. Und dann muss man natürlich einfach rausgehen. Rausgehen und gucken, was man so findet. Gerade diese trockenen Heidegebiete an einem schönen, warmen Sommertag kann ich nur empfehlen. Da findet man echt richtig, richtig schöne und viele Arten. Und ist vor allen Dingen super einfach. Weil die Tiere gerade bei Sonnenschein verstecken sich nicht. Das macht ziemlich viel Spaß. Und wenn man ganz, ganz viel Glück hat, kann man noch was Besonderes finden. Weißt du, was die Besonderheit sein könnte?
Meinst du jetzt in der Heide selber?
Ja, schon.
Oder Sand?
Und unter den Heuschrecken, was man da so Besonderes finden könnte. Hast du vielleicht selber schon mal gesehen?
Also, ich war jetzt auf der Suche nach der Sattelschrecke.
Ja, gut, die ist ja so, die ist ja sehr regional beschränkt.
Ja, genau.
Nee, also, das ist eine Fähigkeit oder ein Merkmal, was tatsächlich, ich glaube, alle unsere heimischen Heuschrecken aufweisen können, aber es ganz selten nur machen. Und es passt farblich super zur Heide. Und zwar
Fliegen.
Nee, ja, nee, das können tatsächlich nicht alle. Also die Sattelschrecke kann es zum Beispiel, glaube ich, nicht.
Nee?
Die hat ja keine Flügel.
Oh, ja, ich habe sie
also,
ja nicht gefunden.
Also wenn nur kleine.
nur gehört.
Es gibt tatsächlich eine Farbanomalie bei Heuschrecken, dass sie komplett pink sind.
Ach was.
Also wirklich, könnt ihr mal googeln, pinke Heuschrecke, da wird euch alles vorgeschlagen und das ist kein Photoshop. Also ich habe das schon öfter gerade in der Heide gefunden. gerade in der Heide gefunden, komplett pinke Heuschrecken in dieser Heide. Und ich sag mal, wenn euch langweilig ist und ihr vielleicht auch nicht so Bock habt, euch genau auf diese Arten irgendwie, dass euch alles zu viel ist, könnt ihr einfach mal gucken, wer findet als erstes den pinken die pinke Heuschrecke. Das wäre ja auch schon mal ein Anreiz, genau.
Wie kommt es denn dazu?
Das ist tatsächlich eine Mutation in der Ausbildung von den Farbpigmenten. Bilden die andere Farbstoffe verringert aus und eben Erythrin, also das rote Farbpigment verhäuft und dann kommt es halt dazu, dass die so aussehen. Und ehrlicherweise, ich glaube, das gibt es tatsächlich fast durchweg.
Ist das denn selten zu sehen oder
ist das schon nicht? Das ist schon nicht so häufig, wobei ich festgestellt habe, ich hatte mal einen Tag in der Heide, Westrupper Heide zum Beispiel, bei Haltern. Ist ein sehr schönes Gebiet, auch sehr gut erschlossen, wo man gut wandern gehen kann. Da hatte ich mal einen Tag, da habe ich irgendwie echt zig gefunden. Und andersrum, hier bei mir habe ich, glaube ich, noch nie eine gefunden. Also es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, aber es kommt durchaus vor und kann auch überall passieren. Und dementsprechend ist das ja vielleicht auch ein Anreiz, sich einfach mal anzugucken, okay, vielleicht findet man ja mal so eine pinke Heuschrecke. Ich kann es nur empfehlen, macht viel Spaß, versetzt einen auch so ein bisschen in die Kindheit zurück. Das ist ja sowieso der Grund, warum man so Feldbiologe wird.
Und das Studium dann, weshalb man sich abwendet und eher ins Labor geht.
Genau, den Weg gibt's auch. Aber genau, das war so mein Anreiz der Woche, mal rauszugehen und sich die Grashüpfer anzugucken.
Mhm. Und die Pinken finden.
Und die Pinken vor allen Dingen zu finden.
Und wenn wir ganz viele Leute erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da eine pinke Heuschrecke hat, natürlich auch viel größer.
Das stimmt, deutlich.
Und ich bin hier gerade noch auf der Seite orthoptera.ch. Und die Arten sind hier unterteilt in Califera und Encifera. Und genau. Du hattest ja eben gerade gesagt, dass die unterteilt werden in Kurzfühlerschrecken und Langfühlerschrecken.
Genau.
Und das heißt das. Also Califera steht für kurz, kann man sich gut merken, wegen C und K. Califera sind Kurzfühlerschrecken und Encifera sind die Langfühlerschrecken.
Genau.
Dass ihr hier wisst, was das bedeutet, wenn ihr auf dieser Nerd-Seite seid.
Genau, also das ist schon für Leute, die sich da wirklich für interessieren, da ein bisschen tiefer reingehen wollen oder vielleicht Blut geleckt haben.
Ja, da gibt schon einige, ne? Also,
ja, ja.
Da sind schon einige Nerdies dabei unter den Hundeleuten.
Ja, da muss ich mich ja auch erst reinfühlen. Weil die Hundebubble, also wir sind auch ein Mehrhundehaushalt, aber in der Hundebubble bin ich tatsächlich quasi gar nicht unterwegs.
Ja, das heißt, du hast selber auch zwei Hunde, Niklas. Was fuckt dich denn jetzt gerade dabei so ab, Hunde zu haben, wenn du mit denen rausgehst? Gute Überleitung, oder?
Ja, gute Überleitung. Jetzt an meinen Hunden speziell oder insgesamt so?
Ach so, also nee, an Pflanzen.
Ach so.
Hunde und Pflanzen. Was ist ein gutes Match?
Ach so, was ein gutes Match ist. Ja, gut.
Ich hab's ja eben schon verraten,
ja, also,
ne? Ja.
Grannen oder halt Kletten.
Ja, ganz genau. Und ich war vor kurzem, ich bin gestern erst aus dem Urlaub gekommen. Wir sind ein bisschen rumgekommen. Wir waren sowohl in den Vogesen in Frankreich als auch in der im nördlichen Pfälzerwald an der Nahe und in der Eifel. Und egal, wo wir waren, meine Hunde waren immer voller Kletten. Und auch hier in Wuppertal, meine Hunde sind voller Kletten, egal wo wir sind. Und deswegen dachte ich doch, für die erste Folge hier, ist das doch das perfekte Match. Diese bekackten Kletten, dass man, wenn man sie rauspiedelt aus dem Hund, vielleicht auch mal guckt, was habe ich denn da für eine Klette und ist die vielleicht auch ganz cool und kann ich da noch ein bisschen Spaß dran haben? Und kann ich die vielleicht mal draußen finden? Oder wo läuft mein Hund da eigentlich rum? Und vielleicht zeigt ja euer Hund euch auch schon diese Kletten. Ich habe euch heute eine Klette mitgebracht. Also es gibt halt sau viele Kletten. Aber eine fand ich ganz cool. Und zwar das gewöhnliche oder das gemeine Hexenkraut. Gemein heißt es nicht, weil es gemein ist, im Sinne von böse, sondern in der Botanik.
Kann auch gemein sein.
Kann auch gemein sein. Ich finde übrigens, das krasseste Tier heißt die gemeine Ackerschnecke. Du hast einmal das Wort gemein drin und dann zweimal das CK. Gemeine Ackerschnecke, wie böse klingt die
bitte.
Das ist
ein richtig deutsches Wort.
Absolut. Ja, also zurück zum gemeinen Hexenkraut oder gewöhnlichem Hexenkraut. Also gemein heißt in der Botanik oder generell, wenn man was beschreibt, eher allgemein. Steht für allgemein oder gewöhnlich und nicht für gemein böse. Ja, das gemeine Hexenkraut, Niklas, wie groß wird das denn? Hast du schon mal gesehen? Hast du ein Bild?
Dazu muss man wissen, wir waren ja letztens bei euch zu Besuch.
Ja. Und was habe ich da permanent gemacht? Kletten aus meinem Hund.
Genau, und das gemeine Hexenkraut gesucht.
Haben wir das gesucht?
Wir haben uns das angeguckt. Es stand nämlich überall neben dem Weg.
Ja, genau. Und deswegen habe ich es auch rausgesucht.
Wir haben eigentlich was anderes gesucht.
Ja.
Aber da wir ein bisschen Zeitverzögerung hatten mit der ersten Aufnahme des Podcasts, mussten wir das Thema ein bisschen ändern. Und das kommt dann vielleicht nächstes Jahr, weil wir haben
nächstes Jahr
ein schönes Material gesammelt.
Ja, auf jeden Fall. Ich mache mal hier eine Freigabe. Und du kannst mal beschreiben, was du siehst. Wie würdest du sagen, sieht das gemeine Hexenkraut aus?
Schön. Also,
ist erstmal schön.
Ist erstmal schön, ja. Also, das ist eine Pflanze, die. Boah, kommen wir jetzt nicht mit kreuzgegenständig unserem Kram an. Das
Gott, bist du bescheuert, ey. Niemals.
Das könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Nee, Rotmaler habe ich nicht inhaliert,
genau.
Ey.
Das hat kleine weiße Blüten. Mhm. Die so.
Sind die nur weiß?
Ja, die haben rote.
Genau.
Also hier so, ne? Also genau. Die Blüte ist an sich weiß. Die
Blüte ist weiß.
Aber die sind so, ich finde, sie sind noch hier so ein bisschen lila abgesetzt.
Ja, ja.
Am Saum.
Das stimmt.
So ein bisschen violett noch mit dabei. Aber ja, grundsätzlich weiß, das stimmt.
Genau.
Aber du hast gerade gesagt Blüten.
Mhm.
Wie viele haben die denn? Also wir sind jetzt bei den Kronblättern.
Mhm.
Also kurzer Disclaimer. Also es gibt Blütenblätter. Und unter Blütenblättern versteht man in der Regel immer entweder Kronblätter oder, wie heißen die anderen? Kelchblätter?
Ja.
Genau. Gott, da ist mal wieder mein Gehirnkram, ey. Schon lange her. Und die Kelchblätter, das ist das grüne oder rote. Hier rote,
ja.
So das, was so unter der Blüte ist, so ja, das langweilige Grüne, was da unten da genau. So rumzipfelt. Und die Kronblätter, das ist das, was die Bestäuber anlocken soll. Das ist das, was farblich ist, was man halt generell synonym verwendet für Blütenblätter. Aber wir sind hier jetzt mal kurz korrekt und nennen sie Kronblätter. Und Niklas, sag mir da mal, wie viele Kronblätter zählst du denn hier beim gemeinen Hexenkraut?
Ich würde 3 sagen. Vielleicht 4.
Ja, ne?
Mhm.
Denkt man, gell?
Sind die verwachsen?
Ist aber nicht so.
Das ist
eine Besonderheit. Nee, sind 2.
Ah, das sind beide
das
verwachsen.
Das hier ist 1 okay. Und das ist auch 1, aber die sind halt hier so eingeschnürt. Und deswegen sehen die halt aus, als hätten die 4 Blätter. Es sind aber nur 2 Blätter. Und das ist tatsächlich eine krasse Besonderheit, weil die meisten Kronblätter, also die meisten Pflanzen haben halt irgendwie so 3, 4, 5, 6 Kronblätter. Aber die hat halt 2. Und das könnt ihr euch echt mal bei der genau angucken. Das kann man jetzt auch noch sehen. Die blüht auch noch. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Besonderheit, dass ihr euch angucken könnt. Und weswegen ich sie aber ausgewählt habe, ist halt nicht die Blüte, sondern die Frucht. Was ist denn die Frucht, Niklas?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es halt was Klettenartiges, die so leicht rötlich ist.
Ja.
Ja.
Ja, so grün, bisschen rötlich kann sie auch sein. Und das ist, die hat halt so Borsten. Und halt auch Widerhaken. Und deswegen gehört sie halt auch zur Klettfrucht. Und Klettfrüchte werden auch Achäne genannt. Ja, wichtige Information, ne? Sehr wichtige Information.
Hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Habe ich bestimmt mal gewusst, aber Studium ist ein bisschen her.
Ja, du, ich habe das auch rausgeschrieben, ne? Also ist jetzt nicht so. Niklas, wie groß werden die denn?
So ein Zentimeter würde ich jetzt mal schätzen im Durchmesser.
Wie hoch?
Ach so, die Pflanze. Nicht die Frucht.
Nee.
Bis zum Knie.
Das heißt?
So 50 Zentimeter.
Du bist ganz gut dabei. 20 bis 60 Zentimeter hoch. So werden die. Das ist ja eine Range, ne? Kann man ja mal sagen, ja, die wird so circa. Richtig?
Ja.
So circa. So circa 20 bis 60 Zentimeter. Und vielleicht, wo wir beim circa sind, kommt jetzt hier auch noch der lateinische Name. Und zwar heißt sie Circaea. Lutetiana.
Ja.
Oder sie heißt Circae. Niklas, hilf mir. Wie wird das ausgesprochen?
Warte, ich muss jetzt selber mal gucken.
Das ist immer. Ist es jetzt, wird das C, also in der Biologie gilt, es existiert kein K mehr. Es ist immer nur noch alles C und dann muss man immer gucken, was kommt danach. Und wird das C als K ausgesprochen oder als Z?
Ich würde es circa eher
Lutetiana.
Ja, Lutetiana.
Ja, würde ich auch sagen. Okay, also das Wort circa steckt drin, richtig?
So ungefähr.
So ungefähr, genau. Also sie wird so ungefähr 20 bis 60 Zentimeter hoch, also circa eher. Was noch cool ist bei der Pflanze, ist, dass sie ja eine Klettenfrucht hat. Und das ist eine Verbreitungsform, wie sich Pflanzen eben ausbreiten können. Und zwar CH, weißt du?
Ja, aber es wird so ausgesprochen, wie man denken würde.
Ja, das ist die Zoochorie.
Ja.
Die Zoochorie ist die Verbreitung von Pflanzen über lebendige Tiere. Und also Zoon steht für lebendiges Tier und Chorein heißt es, glaube ich, steht für Fortbewegen oder Wandern.
Chori heißt es, ja.
Ist auch Chorein, Chorein, you know. Und das ist halt Sammelbegriff, dass die, egal was, also alles, was so, also alle ausbreitungsfördernden Einheiten von Pflanzen, werden da weggetragen, entweder hier Samen, Früchte, Sporen, Fruchtstände und so weiter und so fort. Und man unterscheidet bei der Zookurie, ob es entweder eine Endozookurie ist oder eine Epizookurie. Wenn du jetzt schon die Wörter Endo oder Epi hörst, was denkst du, ist der Hund? Welche Verbreitungsform hat der Hund?
Epi.
Epi, genau. Also Endozookurie, also innen drinne, heißt quasi fressen dann Kaki. Also so typisch Vogel, die Vogelverbreitung, weil die können fliegen, das ist sehr weit. Und ja, Epizookurie ist, wenn es an Körperoberflächen anhaftet. Und damit könnt ihr auf jeden Fall flexen, wenn ihr so ein Hexenkraut seht, dass ihr sagt, hier, mein Hund betreibt hier Zookurie.
Bei jeder Klette ist hier. Das so. Also nicht nur beim Hexenkraut, ja, genau.
Ganz genau. Also generell die Verbreitung, wenn Tiere eben dafür zuständig sind, nennt man das Zookurie. Und Niklas, seit neuestem gibt es übrigens auch die Anthropokurie. Was heißt das denn?
Ja, dass der Mensch Sachen verbreitet.
Genau, also die Pflanzen. Ne? Also es geht hier nur um Pflanzen.
Geht es nur um Pflanzen?
Ja, okay. Zookurie ist tatsächlich, also um genau zu sein, geht es um die Verbreitung von Diasporen.
Und bei Parasiten geht es nicht?
Ich weiß nicht, ob es da auch Zookurie heißt. Pilze ja, Pflanze, Pilze. Aber ich weiß nicht, ob was will man bei Tieren verbreiten?
Naja, denk dir mal an Bandwurm
die wollen. Oh, das ist auch ein gutes Thema.
Ja.
Das merken wir uns mal. Ja, aber das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist eher Parasit.
Ja, aber die Verbreitung ist ja genau das Gleiche.
Genau, aber ich glaube, der Begriff Zookurie, der wird sich nur auf Pflanzen
benutzen. Okay.
Ja, das, ja, weil das andere ist ja Parasitismus oder Parasitoide. Also es wäre jetzt, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, können wir googeln. Reichen wir bestimmt nicht.
Es geht, glaube ich, nur um, ich habe es parallel mal nachgeguckt, es geht, glaube ich, immer um Pflanzen. Ja.
Ganz genau, Pflanzen und Pilze, richtig.
Jetzt habe ich eine Frage mal.
Ja,
erzähl. Warum heißt es denn Hexenkraut?
Das ist das Quiz, Niklas.
Oh nein, weil das interessiert mich jetzt schon.
Okay, also, wir kommen zur Kategorie, ich kann es nicht aussprechen, Fakt oder Fake? Nicht Fuck, sondern Fakt oder Fake. So, Niklas, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Und ich werde dir drei Antwortmöglichkeiten vorgeben.
Okay.
Aber nur eine ist richtig. Die anderen sind Fake. Die habe ich mir ausgedacht.
Okay.
Ja?
Bin gespannt.
Also, die Frage lautet, wie kommt es zu dem Namen Circaea lutetiana? Also, warum heißt das Hexenkraut Hexenkraut? Fakt Nummer eins. Sie wurde zum ersten Mal entdeckt und beschrieben in Paris. Und der antike Name von Paris lautet Lutetia, wo man sie im alten Amphitheater in der Arena von Lutetia, das etwas außerhalb von der Stadt lag, entdeckte. Oder sie hat ihren Namen Circaea Lutetia daher, weil bis heute niemand genau sagen kann, wie groß diese Pflanze eigentlich wird. Und daher steckt in dem Namen auch Circa. Oder sie wurde nach einer griechischen Zauberin Circe oder Circe benannt. Ihr wurde nachgesagt, dass sie Männer oder je nach Übersetzung Menschen in Tiere verwandeln könnte.
Mhm. Krieg ich noch einen vierten oder war es nur
drei? Nein. Waren sie für dich alle komisch?
Nicht übermäßig komisch. Ich würde tippen, also Circe war ja die Hexe.
Du kennst Circe?
Ja, klar.
Was? Kennt man die?
Naja, wenn man so ein bisschen, ich sag mal so diese griechischen Mythen und Sagen, ne, das ist, weiß ich nicht, wenn man da so ein bisschen sich auskennt.
Bist du da drin oder was?
Nee, in dem Game? Nein, überhaupt nicht. Aber also Circe, sagt mir, ist mir ein Begriff.
Ach krass.
Ja, deswegen wäre ja Hexenkraut, das wäre ja irgendwie logisch, aber die Verbindung wird mir jetzt nicht ganz klar. Könnte man aber sagen, die Größe, das fände ich komisch, weil es gibt super viele Pflanzen, die keine, wenn ich jetzt Orchideen nehme, ne, also die können je nach Nährstoffverfügbarkeit halt irgendwie winzig sein oder riesig. Also das ist bei Pflanzen vollkommen normal. Dass
du bist in meinem Kopf, Niklas, du bist in meinem Kopf.
So, was war das erste nochmal?
Sie wurde zum ersten Mal entdeckt und beschrieben in Paris, wo man sie im alten Amphitheater.
Das ist Quatsch. Warum im alten Amphitheater? Die steht an Waldsäumen, das macht für mich gar keinen Sinn. Also,
aber das war ja außerhalb der Stadt, ne?
Ja, ich nehme Circe.
Du nimmst Circe?
Ja.
Bist du dir ganz sicher?
Ja.
Ja, du hast recht. Ja, tatsächlich. Also man hat geglaubt, dass die Pflanze magische Kräfte hat. Und daher wurde sie nach der griechischen Zauberin Circe benannt.
Hat sie denn Heilkräfte?
Nö.
Aber also, du warst doch eben, also
sie hat mir eben ein Bild gezeigt und da warst du auf der Seite mit Heilpflanzen. Also sie muss ja schon irgendwas.
Ja, also ja. Ich habe hier bei Google Bilder nachgeguckt und dann landet man auch mal auf so komischen Seiten, da hast du völlig recht. nee, aber also sie wurde tatsächlich früher mal verwendet in der Heilkunst, aber das wird heute nicht mehr gemacht. Also daher hat sie ihren Namen.
Hast du einen Tipp, wie man die am besten rausbekommt?
Geduld und Akzeptanz und vielleicht sich über die Pflanzen informieren, damit man sie schön findet und nicht immer weinen muss, weil der Hund schon wieder voller Kletten ist.
Ich habe noch einen Tipp.
Was denn?
Sich einen Muddy kaufen. Also es ist tatsächlich,
hat die das nicht?
Ist tatsächlich ganz lustig, dass also bei Dipsy im Fell, also Dipsy ist unsere Muddy-Mix-Hündin, die hat quasi kaum Kletten. Die halten sich auch nicht gut bei der, also die hat auch mal Kletten, aber die fallen gefühlt sofort ab. Also ich habe bei der noch nie Kletten gezogen. Keine Ahnung, wie die das macht. Unser anderer Hund, da habe ich es aufgegeben.
Ja, da macht ihr das, ihr zupfelt die nicht raus, ne?
Ja, also ganz im Ernst. Da fängst du an und also wie willst du das machen? Das ist bei dem Hopf und Malz verloren.
Ja gut, ne, man muss dazu sagen, das ist so ein kleiner Jagdhund und der hat halt immer die Nase auf dem Boden, der ist halt so wirklich komplett voll.
Ja,
das heißt, der ist ja nicht nur, genau, ne, also ist nicht nur wie ein normaler Hund, der einfach nur rumläuft, sondern er macht alles quasi doppelt so doll.
Doppelt so doll und gerne durchs Gebüsch.
Ja, genau.
Und deswegen, also ich mache sie ihm natürlich raus, so ist es nicht, aber nicht so penibel, weil, also beim nächsten, das ist halt, du findest nie alles, du hast beim nächsten Spaziergang wieder alles voll und das lohnt sich nicht so ganz.
Ja, aber so ein echter Tipp wäre Pferdebürste.
Ja, das
also
geht ganz gut.
Also die sind ganz gut dafür, ja. Ne? Also nicht mit dem Kamm versuchen, da das zieht und zieht und verknotet doll, aber so eine Pferdebürste, die kann ich da empfehlen, das klappt bei uns immer recht gut. Ja, und genau, also die Blütezeit, von der vielleicht auch noch mal ganz kurz, habe ich vielleicht vergessen, ist Juni bis Juli. Und danach haben wir die tollen Kletten an unseren Hunden. Und genau die Zeit ist jetzt. Und von allen Kletten könnt ihr mal versuchen, das gemeine Hexenkraut rauszufiltern.
Gut.
Ach ja, wichtige Frage, Niklas.
Ja.
Du hattest ja die Heuschrecke, ne?
Ja.
Oder generell Heuschrecken.
Ja.
Kann man die essen?
Ja.
Gut.
Also gibt's tatsächlich, kennt man aus Südostasien ganz häufig oder so. Oder auch in einigen afrikanischen Ländern gibt's das auch, dass die tatsächlich ganz normal gegessen werden. Oder eben auch als Futter benutzt werden. Ich habe das tatsächlich selber schon mal probiert.
Ja, ich auch.
Finde ich irgendwie witzlos. Also schmeckt halt, ist nicht eklig oder so gebraten. Gibt ja so gegrillte Heuschrecken, kann man ja auch, gibt's auch mit Schokolade überzogen, alles mögliche. Ich find's jetzt nicht super schlecht, ich find's aber auch nicht super lecker. Keine Ahnung, fand ich, wie gesagt, bisschen witzlos.
Also geschmacklich habe ich da nichts gegen.
Ja, war jetzt nicht.
Aber Konsistenz.
Warum?
Ja, ich kann ja auch nicht so viel mit Nüssen essen zum Beispiel, wenn mir immer alles im Hals stecken bleibt. Oder Popcorn. Mit mir will man auch kein Popcorn essen, weil ich immer nur mache.
Ja, okay, das
und
kann
wenn
ich
man,
verstehen.
Also die sind, also ne, man denkt halt immer, oh, man isst so eine Heuschrecke, aber da sind schon viele harte Teile dabei.
Ja.
Und die sind auch teilweise spitz und so. Und die kann ich nicht schlucken.
Nee, also ich muss das auch sagen, ich find's jetzt nicht so toll, kann ich nicht empfehlen. Gibt ja Leute, die das quasi Insekten als Superfood irgendwie immer empfehlen. Weiß ich nicht, ist auf jeden Fall nicht so nötig.
Ja.
Meiner Meinung nach. Also klar, ich verstehe das in Regionen, wo das quasi zuhauf da ist, in irgendwie super einfach verfügtes Protein, aber ich weiß nicht, ich brauch's nicht.
Ja, ich auch nicht. Das gemeine Hexenkraut, Niklas, kann man das essen?
Bestimmt.
Ja, man kann sie zum Beispiel Tee draus machen.
Ha, man kann da doch nachher, ist ja doch ein Nutzen.
Ja, aber das wird nicht mehr gemacht. Es war früher so, aber wird halt nicht mehr so gemacht.
So wie Aderlass.
Ja, die kann halt nicht so viel. So. Ja, wie, genau, exakt, das ist genau die Beschreibung, wie Aderlass.
Kann man machen.
Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, also man kann sie essen, sie ist nicht giftig, aber sie ist halt bitter. Und deswegen macht's halt keinen Sinn.
Also schmeckt auch noch scheiße.
Genau.
Schön. Ja,
und wenn euer Hund mal dran nascht, ist auch nicht schlimm, ist halt bitter.
Sagt der im Zweifel auch bäh.
Der sagt im Zweifel bäh. Genau.
Gut.
Ja, sehr gut. Niklas, hast du noch was hinzuzufügen? Oder kann ich auf Klo gehen? Das ist eine wichtige, wichtige Frage. Ich habe es eben noch gesagt, das ist mein zweites Glas Wasser innerhalb von einer Stunde.
Ja,
ich muss richtig pinkeln, muss ich sagen.
Ich habe nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ich bin ganz zufrieden. Das war jetzt unsere erste Folge.
Ja.
Wir müssen uns natürlich wieder noch ein bisschen reinfinden, aber ich finde, für die erste Folge war es ganz nett. Über Input und Vorschläge freuen wir uns natürlich. Wir feilen auch noch ein bisschen am Konzept.
Ja,
aber ist ein Prozess. Genau, wir müssen uns da erstmal reinfinden. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich hoffe, der eine oder die eine andere, ein oder andere, genau, fühlt sich motiviert rauszugehen. Entweder einfach beim Parkspaziergang mal nach dem Hexenkraut zu gucken, weil das steht tatsächlich gefühlt an jedem Waldrand, in jedem Park.
Überall.
Kann man super gut finden. Oder mal in die Heide zu gehen, um nicht nur Fotos zu machen, sondern um sich ein paar Heuschrecken anzugucken. Geht natürlich auch auf jeder Wiese. Ne? Also die Heide habe ich jetzt nur als Aufhänger benutzt, weil die Jenny die Heidebilder so gern mag. Genau, also es geht auf jeder Trockenwiese gerade oder wo auch immer ihr gerade Heuschrecken
findet. Vielleicht
können
wir das nochmal ganz kurz auflösen. Es war ja quasi ein Versprechen am Anfang.
Ja.
Niklas, warum hasse ich das denn so, wenn man Hunde in der Heide platziert?
Naja, also die Heide selber ist natürlich ein Lebensraum für häufig relativ seltene Arten, weil es ein Offenlandlebensraum ist. Offenlandlebensräume sind bei uns nicht mehr so weit verbreitet in Deutschland, sind meistens auch geschützte Lebensräume. Und gerade die Heide als Kulturlandschaft wird ja auch gepflegt. Und wenn dann jeder mit dem Hund da reinlatscht, ist A, irgendwann sind dann da ganz viele Wege, die da eigentlich nicht hingehören. Und B, zwar ist die Heideblüte außerhalb der Brutzeit, trotzdem kann man da natürlich auch seltene Tiere stören oder tottreten. Je nachdem, dort leben häufig irgendwelche Reptilien drin, viele Wirbellose, aber eben auch Säugetiere, die man da verstören kann und deswegen in der Heide immer schön auf dem Weg bleiben. Da kann man auch schöne Bilder machen, wenn man ein bisschen an der Perspektive feilt.
Ja, und die nächsten Heidebilder von euren Hunden will ich sehen, wie es wirklich ganz, ganz doll klar erkennbar ist, dass die auf dem Weg sind und nicht in der Heide selber. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn ihr Bilder macht, währenddessen eure Hunde auf dem Weg sind und es so aussieht, als wären sie es nicht, weil Sichtbarkeit schafft halt auch eben Akzeptanz. Und ich finde es halt einfach echt kacke, wenn man Hunde in die Heide setzt. Das hat keine gute Message.
Das finde ich doch ein schönes Schlusswort.
Ja, perfekt. Damit verabschieden wir uns.
Genau.
Niklas, wir sehen uns nächste Woche.
Und
auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Tschüss.